wenn ich weiß, okay, ich habe eine Vergleichsmiete von, weiß ich nicht, 8 Euro oder 10 Euro oder 12 Euro oder wie viel auch immer, ne? Ich weiß aber, wenn ich da jetzt hier große Fliesen reinmache und eine bodengleiche Dusche mit 1,50 Meter mal 1 Meter und keine Ahnung, das haben die anderen Objekte hier alle nicht, ne? Dann habe ich eigentlich viel zu viel. Ich werde wahrscheinlich aber den Preis dafür gar nicht verlangen können in der Miete.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Wie geht's dir, Judith?
Sehr gut. Und dir?
Sehr gut. Ja, wir haben schon wieder Freitag, ne?
Ja.
Ja. Ich glaube, ihr müsst das auf jeden Fall auch auf YouTube anschauen. Ich sehe nämlich super müde aus. Der Levi hat mich nicht schlafen lassen. Aber vielleicht sieht man es ja gar nicht, wenn du es noch bearbeitest. Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, mal schauen. Ich hoffe auch, mal du bist schaffen. Wie immer überbelichtet.
Ja, auf jeden Fall. Super überbelichtet. Pass auf.
Jetzt bin ich gespannt auf dein Thema.
Ja, wir haben heute ein super Thema. Das heißt nämlich, ich habe 7 Tipps, ich muss wieder zählen, wahrscheinlich sind es sogar noch ein paar mehr, aber 7 Tipps für die Vermietung eines Hauses. Also wenn ihr ein Haus baut, das ihr zu vermieten plant, ne, dann haben wir jetzt ein paar Tipps.
Meinst du ein Haus mit Einliegerwohnung oder das ganze Haus vermieten?
Kann man auch machen.
Aber also für was sind
also
die Tipps, meine ich?
Nee, ist beides. Also sobald du was vermieten möchtest.
Okay.
Ja, aber jetzt mal, und nee, du hast völlig recht, also man muss natürlich die Unterscheidung treffen. Einliegerwohnung würde ich mal nochmal separat machen, weil das ist, glaube ich, wirklich auch ein wichtiges Thema, wo wir nochmal viel tiefer reingehen können. Heute jetzt mal allgemein, wenn ihr wirklich das Haus baut, um es komplett zu vermieten, also gar nicht selber drin wohnen.
Mhm.
Ja, das wäre jetzt mal so der Punkt, weil ich habe jetzt schon immer wieder ein paar Bauherren, die sich mit so einem Gedanken rumtragen. Und deswegen wollte ich jetzt mal eine Episode dazu machen, weil ich glaube, da muss man auch wirklich einiges beachten einfach.
Ja.
So, pass auf. Nummer 1. Ich würde, und das ist jetzt halt wieder so ein bisschen das Thema auch vom Bebauungsplan etc. her, aber normalerweise macht es immer mehr Sinn, ein Mehrfamilienhaus, also ein Haus mit mehr als 1 oder 2 Wohneinheiten, sondern dann 3, 4, 5, 6, 10 Wohneinheiten, ne, zu planen, statt ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus. Warum? Die Rendite ist besser, weil ihr natürlich Baunebenkosten, die ganzen Sachen wie ein Dach, Heizungsanlage und so weiter, braucht ihr ja alles genauso bei einem Ein- oder Zweifamilienhaus, wie ihr es bei einem Mehrfamilienhaus braucht. Natürlich braucht ihr dann eine größere Heizungsanlage etc., aber das wirkt sich in Relation nicht mehr so viel aus, ne, im Vergleich zu, wenn man es auf die Wohneinheiten runterbricht. Und der Markt, wenn ihr natürlich kleinere Wohneinheiten anbietet, also mit, weiß ich nicht, jeweils 80 Quadratmeter pro Wohnung, ne, statt ein großes Einfamilienhaus mit 180 Quadratmeter Wohnfläche, da ist der Markt viel größer dafür. Das heißt, ihr kommt auf einen höheren Vermietungspreis pro Quadratmeter gerechnet, ne? Weil ihr müsst halt erstmal jemanden finden, der ein Objekt für 180 Quadratmeter mieten würde. Ne? Das ist halt auch wieder das Ding, weil viele gehen da vielleicht hin und kaufen sich eher selber was oder bauen selber, ne? Statt dass sie, weiß ich nicht, dann 1.500 Euro Miete zahlen würden dafür.
Weißt also du, was ist ich meine? Quasi günstiger, so wie wenn ich jetzt einen Radiergummi bestell oder gleich 500, dann sind die 500, dann kostet der 500. im Einzelpreis nur noch 2 Cent, aber wenn ich einen alleine kaufe, dann vielleicht 2 Euro.
Ja, und das Ding ist...
So dasselbe Prinzip.
Genau, dasselbe Prinzip. Wenn du einen kaufst, hast du aber trotzdem Versandkosten von 4 Euro oder sowas.
Genau.
Ne? Wenn du 500 kaufst, dann hast du vielleicht Versandkosten von, lass mal es 10 Euro sein, aber runtergebrochen auf die Einzelnen hast du viel weniger. Und genauso verhält sich es ja mit den Baunebenkosten und diesen ganzen Dingen drumherum beim Hausbau auch.
Muss man sich ja natürlich trotzdem erstmal leisten können, so ein großes Haus, wo so viele Wohneinheiten drin sind.
Klar. Wird ja aber dadurch auch wieder finanziert, weil du hast ja dann Mieteinnahmen.
Ja.
Ne? Also das ist ja dann wieder die Gegenstellung. Genau, also wahrscheinlich, erster Tipp, Mehrfamilienhaus wird wahrscheinlich zur Vermietung mehr Sinn machen als ein Ein- oder Zweifamilienhaus. Ne? Ein- oder Zweifamilienhaus oder Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung macht wieder mehr Sinn, wenn ihr in der Hauptwohnung selber wohnt und in die Einliegerwohnung zum Beispiel vermietet. Ne? Dann macht das wieder Sinn.
Mhm.
Das Ganze, und das ist Tipp Nummer 2, geht auch so ein bisschen in die Energieeffizienz über. Weil auch da würde ich ganz genau rechnen, ne? weil ihr ja die Förderung für die KfW-Standards pro Wohneinheit bekommen könnt. Also bei 5 Wohneinheiten könnt ihr wirklich tatsächlich auch 5-mal die KfW-Förderung kriegen. Und das kann sich natürlich dann schon lohnen, wenn ihr KfW 40 plus baut fürs Haus, ne? Dass ihr 5-mal 30.000 Euro wiederkriegt.
Ja.
Jetzt ist es natürlich die Frage, was muss ich dafür investieren? Also wie viel muss ich dämmen und so weiter? Aber auch hier macht wahrscheinlich wieder, und das rechnet das wirklich mal für euer Projekt selber durch. Mein Gedankengang wäre jetzt nur, ich brauche ja für KfW 40 plus nur eine PV-Anlage. Also ich muss, ne, ich habe ja eh nur ein Dach, egal wie viele Wohneinheiten ich habe. Das heißt, ich muss nur eine PV-Anlage drauf machen, ne, und kriege dann aber 5-mal oder 6-mal oder 10-mal die Förderung dafür auch.
Ja, aber da brauchst du dann ja auch mehr Module. Also ich denke, dass die PV-Anlage schon teurer dann ist für mehr Wohneinheiten.
Ja, aber du hast trotzdem ja nur ein Dach. Also machst du trotzdem ja nur eine. Du machst ja trotzdem nur eine PV-Anlage drauf und nicht 5 oder 6. Ne? Und die wird jetzt nicht, also die wird nicht im Vergleich zum Einfamilienhaus, wird die wahrscheinlich auch nicht 6-mal so groß. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn, weil, ne, das Dach macht man ja normalerweise sowieso voll, sozusagen. Ne? Genau, also da würde ich auf jeden Fall genau rechnen. Und einfach wichtig zu wissen, ihr bekommt das wirklich pro Wohneinheit. Das heißt, es kann schon Sinn machen, einen sehr hohen KfW-Standard anzustreben. Vor allem, wenn man es halt wirklich in einer guten Fertigbauweise macht, die das sowieso ja im Standard eigentlich schon den KfW 40-Standard erreichen. Ne? Und dann natürlich die Vorteile von dieser Förderung wieder mitnehmen können, wodurch eure Rendite halt wieder besser wird.
Mhm.
Genau, das ist Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3. Die Wahl der Baufirma ist auch hier wirklich entscheidend. Weil es ja bei den Mehrfamilienhäusern ganz andere Anforderungen an Brandschutz, an Schallschutz etc. gibt im Vergleich zum normalen Einfamilienhaus. Ja? Das heißt, ihr braucht da wirklich spezialisierte Firmen. Und da würde ich hingehen und wirklich gucken, welche Fertighausfirmen haben denn wirklich eine eigene Abteilung dafür? Das ist so ein bisschen der Filter, den ihr da nehmen könnt. Also schaut
mal
wirklich,
wie kann man das rausfinden?
Schaut mal ein bisschen auf deren Websites rum. Ob die solche Projekte schon mal gemacht haben, das haben die dann meistens unter Referenzen oder sowas, ne? Wo man sich das ein bisschen angucken kann, manchmal auch als besondere Häuser oder sowas. Ne? Es ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn die zum Beispiel eine Objektbauabteilung haben, also wo die so Bürogebäude oder Hotelgebäude oder sowas machen, ne? Weil dann können die auch so dieselben Anforderungen eigentlich umsetzen wie bei Mehrfamilienhäusern. Ne? Also das würde ich mal schauen und es gibt auf jeden Fall so eine gute Handvoll Fertighausanbieter, die das wirklich sehr, sehr gut machen und in einer sehr guten Qualität, ne? Wo man dann auch mit Brandschutz, Schallschutz etc. gar keine Probleme hat und die haben dann auch wirklich eigene Abteilungen dafür.
Ja, und wir nennen ja im Podcast eigentlich nie Namen von Hausbaufirmen, weil das geht ja nicht.
Ja.
Aber natürlich gibt es da auch Erfahrungswerte. Also wir würden jetzt niemandem eine spezielle empfehlen, aber wenn ihr Erfahrungswerte wissen wollt, dann könnt ihr uns natürlich immer anrufen, oder nicht anrufen, sondern übers Kontaktformular.
Genau, oder halt eine E-Mail schreiben.
Genau,
das könnt ihr auf jeden Fall machen. Genau, wichtig ist wirklich nur eine Firma, die im Einfamilien- oder im Zweifamilienhausbau stark ist und präsent ist, ne? Die muss nicht zwangsläufig oder meistens ist es sogar so, dass die von Mehrfamilienhausbau wirklich keine Ahnung haben und das ist nicht dasselbe, ne? Weil ihr wirklich ganz andere Anforderungen an das Haus an sich habt, ne? Und das geht auch so ein bisschen auf meinen nächsten Punkt über, nämlich die Planung. Und das ist jetzt eigentlich ein Punkt, wo wir also mehrere Tipps drin, oder wo ich mehrere Tipps drin verpackt habe, nämlich einmal, ich würde immer, wenn ihr ein Mehrfamilienhaus plant, nämlich mit einem Architekten hinsetzen und da wirklich eine clevere Planung machen. Also weil das muss ja, und da ist ja Effizienz wirklich nochmal ein Stückchen wichtiger, ne? Weil jeder Quadratmeter, den man eigentlich zu viel baut im Endeffekt, ne? Der kostet ja wieder Geld und schmälert dann wieder die Rendite auf der anderen Seite. Also hier kann es wirklich Sinn machen, nehmt die 4.000 oder 5.000 Euro für einen Architekten in die Hand, dass der eine erste Entwurfsplanung macht und wenn ihr da, weiß ich nicht, 5 Quadratmeter einspart, dann ist das halt wieder sehr, sehr gut. Ne? Und dann habt ihr am Ende 10.000 Euro eingespart sozusagen und 5 investiert. Das kann man wahrscheinlich immer machen. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite Ich würde dann aber mit dem Architekten, also weil es gibt ja auch die Möglichkeit, du kannst ja auch mit dem Architekten hingehen, das Haus planen und dann das von dem Architekten praktisch auch umsetzen lassen, dass der die Gewerke ausschreibt. Das würde ich aber vor allem, also bei einem Einfamilienhaus empfehle ich es auch nicht, sondern da würde ich dann auch auf Fertigbauweise gehen. Bei einem Mehrfamilienhaus aber noch mehr, weil du hast, wenn du es mit einem Fertighausunternehmen umsetzt, dann bekommst du einen Festpreis. Beim Architekten nicht. Das heißt, da können die Kosten dann wirklich noch abweichen, ne? Und das ist ja für deine Renditeberechnung schon wieder sehr relevant, damit du wirklich weißt, okay, was kostet mich jetzt das ganze Ding? Weil man muss ja wirklich gucken, dass man die Baukosten so niedrig wie möglich hält, weil das nimmt ja alles die Rendite weg im Endeffekt,
Ja.
ne? Also ist da nochmal ein wichtigerer Punkt. Und dann würde ich auch noch bei der Planung mit beachten und mit ins Kalkül ziehen, guter Architekt macht das natürlich mit euch, was aber am Markt wirklich gerade angeboten wird, weil ihr wollt es ja vermieten. Ne? Also ist ja wichtig, was für eine Ausstattung haben jetzt zum Beispiel Vergleichsobjekte bei euch in der Region, wo ihr baut oder da in der Straße, wo das Haus nachher stehen soll. Ne? Also macht es zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, da eine tolle, teure Küche reinzuplanen oder sowas, ne? Weil zum Beispiel hier in Franken bringt irgendwie jeder seine Küche selber mit, scheinbar. Ne? Ja, ist ja so, oder?
In Schwaben ist es sicher anders.
Ja, da ist es tatsächlich anders. Da sind die Küchen schon drin. Und das Ding ist, dass du halt dich da schon ein bisschen orientieren musst und gucken musst, okay, was macht denn Sinn? Was haben vergleichbare Anbieter? Oder wenn ich weiß, okay, ich habe eine Vergleichsmiete von, weiß ich nicht, 8 € oder 10 € oder 12 € oder wie viel auch immer, ne? Ich weiß aber, wenn ich da jetzt hier große Fliesen reinmache und eine bodengleiche Dusche mit 1,50 m mal 1 m und keine Ahnung, das haben die anderen Objekte hier alle nicht, ne? Dann habe ich eigentlich viel zu viel. Ich werde wahrscheinlich aber den Preis dafür gar nicht verlangen können in der Miete. Weißt du, weil dann müsste ich auf, weiß ich nicht, 15 € den Quadratmeter gehen oder sowas und der Durchschnitt sind aber 10 €. Dann macht das überhaupt, ne? Dann kriege ich das wahrscheinlich nicht vermietet zu dem Preis.
Ja, ich
Deswegen
als
sowas.
Fränkin, ich kann das auch sehr gut verstehen, weil ich möchte
Ja.
eine Küche, die mir gefällt, die ich mir ausgesucht
Und die du verdammt nochmal wieder mitnehmen
Genau.
kannst. Ja. Genau, also da würde ich mich wirklich ein bisschen, also da ist einfach auch wichtig, nicht nur die Planung des Grundrisses an sich, ne, das kann man ja bei einem Einfamilienhaus, da ist man ja wirklich nur auf sich gestellt, ne? Da ist ja vollkommen egal, wenn man da goldene Fliesen drin haben will oder Fliesen in Holzoptik oder keine Ahnung, dann kann man das ja machen, wie man will, ne? Für die Vermietung würde ich mir aber wirklich Gedanken machen, okay, wo geh ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Brauche ich die Villeroy und Boch Waschbecken oder tut es auch wirklich
Werbung.
was? Werbung, oh. Oder tut es auch wirklich was total Günstiges, ne? Weil es sowieso nicht bezahlt wird in der Lage. Weil da ist ja die Lage auch sehr entscheidend dafür und nicht nur die Qualität, die verbaut wird, wie es beim Einfamilienhaus der Fall wäre.
Du und der Tobi, ihr hasst Holzfliesen, oder?
Nein, aber
Fliese in Holzoptik.
das ist halt so ein Trend, den es gerade gibt, ne?
Ja, das bringt ihr ganz oft als Beispiel so. Ja, und wenn dann die Holzfliesen doch wieder nicht so toll waren.
Ja, ist halt so.
Das klingt
Also da
jetzt eher nach Tobi,
muss man wirklich ein
aber ja.
bisschen ja, schauen, was ist denn langfristig, ne? Weil du wirst ja auch, wenn der erste Mieter da wieder rausgeht und der war da, weiß ich nicht, 5 Jahre drin, geht man ja nicht hin und sagt, ja, okay, die Fliesen sind jetzt eigentlich out, ich mache jetzt neue rein, ne? Weil es lohnt sich ja auch nicht. Ne?
Ja, ist teuer.
Ja, ist auch so ein Ding, also ist auch nochmal so ein Punkt, auch in der Planung beachten, dass ihr wirklich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen mehr investiert, wo ihr dann damit aber keinen Stress mehr habt. Zum Beispiel Aluminiumrollläden. Ne, dass man Aluminiumrollläden nimmt statt Kunststoffrollläden. Die kosten zwar mehr, ne, und schmälern dadurch eigentlich die Rendite. Ihr habt aber über die nächsten 30 oder 40 Jahre gar kein Thema mit den Dingern. Ne, die gehen nicht kaputt, die werden nicht so schnell dreckig und so weiter. Also da hast du dann wieder eine deutlich höherwertige Qualität eingekauft. Ne? Und der Aufpreis dafür ist dann wieder völlig gerechtfertigt, weil sonst musst du vielleicht die Rollläden nach 12 Jahren tauschen oder sowas. Ne?
Nach 12 Jahren schon, boah.
Ja, oder nach 15, die Kunststoffdinger. Ne? Je nachdem, wie
Nein, das
halt
war ein Scherz. Ich
Witterung
bin zwölf
etc.
Jahre
ist.
ganz schön lang.
Ja, ist es auch. Aber mit den anderen hast du halt gar kein Problem. Ne? Und also das sind alles so Faktoren, die man wirklich ja, einfach einplanen muss. Ne? Wo man ein bisschen ja, einfach wissen muss, okay, wo gebe ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld aus oder wo investiere ich ein bisschen mehr und wo macht es vielleicht keinen Sinn in der Ausstattung etc. Ne?
Ja. Was ja so ein allgemeiner Tipp auch ist, also auch wenn man für sich selbst baut,
Ja.
aber in der Vermietung, also wenn man vermietet, das weiß ja eigentlich jeder, aber der Vermieter muss ja auch immer das alles zahlen. Also sowas wie wenn der Rollladen kaputt geht und so. Deswegen
Genau.
macht es da auch klar Sinn.
Genau, richtig. Ne? Und wenn du da ständig Folgekosten hast, wenn der Mieter wieder rausgeht und du merkst, jetzt darf ich hier den Rollladen wieder machen oder keine Ahnung, dann
Ja.
wird es natürlich schwierig, weil dann, ne, hast du ja jedes Mal Kosten, die deine Rendite wieder ein bisschen beeinträchtigen. Ne?
Ja, und Aufwand und Stress,
Auch
davon
noch.
ganz zu schweigen.
Auch noch, ja. Also
Ja.
das war ein großer Punkt, da waren jetzt eigentlich mehr Tipps dabei, aber ich habe es als einen Punkt behandelt. Ne? Der nächste Punkt, die Bauzeit. Das spielt jetzt nochmal zum Anbieter zurück. Ne? Also nicht nur, dass ihr einen Anbieter wählt, der wirklich eine eigene Abteilung für solche Projekte hat, sondern es wäre auch noch gut, wenn das ein Anbieter ist, der eine kurze Bauzeit hat. Weil wenn ihr jetzt zwei Anbieter vergleicht, ne, und der eine kann das Haus ein halbes Jahr früher fertigstellen als der andere, ne, weil er halt einfach eine kürzere Lieferzeit hat oder keine so lange Vorlaufzeit, dann habt ihr ja wirklich schon ein halbes Jahr früher Mieteinnahmen. Und die bringt euch ja kein Mensch wieder zurück. Also dieses halbe Jahr ist ja sonst einfach weg. Ne? Das heißt, auch hier ist wirklich die kurze Bauzeit nochmal wichtiger, ne? Weil diese Einnahmen werdet ihr sonst nie haben. Ne? Wenn die jetzt nicht gemacht werden und ihr das halbe Jahr einfach noch länger Bauzeit habt, ist es halt einfach weg.
Ja.
So, Tipp Nummer 10.000. Finanzierung. Pass auf, die Finanzierung genauso auf das Projekt anpassen. Das ist jetzt für alle, die, glaube ich, schon mal ein Mehrfamilienhaus sich überlegt haben, gar keine so neue Sache. Also auch ich jetzt, der aus dem Finanzierungsbereich kommt, da ist es eigentlich Standard, dass man das so macht, dass man wirklich erstmal eine Finanzierung auf so 10 Jahre anlegt. Warum 10 Jahre? Weil bei einem Vermietungsobjekt oder bei einem allgemein zur Kapitalanlage ist es so, du musst das Objekt 10 Jahre lang halten und kannst es nach den 10 Jahren dann steuerfrei verkaufen. Also da musst du
Oh.
dann keine Spekulationssteuer drauf zahlen. Ne?
Spekulationssteuer, heißt es wirklich so?
Ja, oder halt, also du musst dann nicht den Gewinn, den du damit machst, versteuern. Ne?
Was für ein süßes Wort.
Ja, das heißt, es macht hier mehr Sinn, statt die Finanzierung wie beim Einfamilienhaus vielleicht direkt auf 30 Jahre zu planen, ne, bis er halt fertig ist, dass man es eher auf 10 Jahre jetzt plant, ne, weil man sich dann die Möglichkeit offen lässt, nach 10 Jahren zum Beispiel zu verkaufen.
Dann könnte man auch wieder die Kunststoffrolle nehmen, weil dann muss
Ja,
man die
dann
auch
hat der
nicht.
andere das Problem.
Genau.
Ja. Ja. Also natürlich muss man sich überlegen, wie will ich es haben? Also will ich jetzt das Ding bauen und dann halte ich es halt 10 Jahre, kassiere in der Zeit halt Mieteinnahmen und verkaufe das Ding dann. Kann man
Ja.
auch machen. Oder man sagt, ja, ich baue mir das für meine eigene Altersvorsorge und ich will das auch in 25 Jahren noch ganz normal bewirtschaften. Ne? Kann ja auch sein. Also je nachdem, und da hast du völlig recht, da macht es dann wieder Sinn, ne, zu sagen, okay, was verbaue ich denn überhaupt? Und wie will ich die Planung und Ausstattung haben? Ne?
Ja.
Das sind alles so Faktoren, die man beachten muss. Und dann ist es noch so bei der Finanzierung, hatten wir jetzt auch schon mal ein Finanzierungsinterview dazu. Es ist ja mittlerweile so, dass es Finanzberater gibt, die wirklich da Wege finden, dass sie Fertighäuser wirklich günstiger finanzieren als Steinhäuser. Ne? Das heißt, da gibt es einen gewissen Vorteil in der Hinsicht und den kann man natürlich auch wieder für die Finanzierung nutzen. Und gerade bei einem Mehrfamilienhaus macht das ja wieder Sinn oder bei einem Haus zur Vermietung allgemein. Ne?
Ja, dazu verlinke ich euch auch am Ende von dem Video hier mal den ersten Baufinanzierungspodcast, also die erste Episode. Dann könnt ihr da reinhören und wenn ihr die durchgehört habt, dann kommt am Ende der zweite Teil dazu, weil das so
Ja.
lang geworden ist. Aber das passt gerade zum Thema.
Ganz genau. So, und dann habe ich noch einen Punkt, der auch sehr wichtig ist, den glaube ich auch ganz viele erstmal nicht auf der Rechnung haben, ne? Wenn ihr ein Haus zur Vermietung plant und gerade ein größeres Projekt, dann müsst ihr auch wirklich die Kosten drumherum beachten. Also Kosten drumherum meine ich einmal als Beispiel, ihr braucht Parkplätze. Also ganz viele Bebauungspläne oder Bauämter, wenn ihr so ein Mehrfamilienhausprojekt plant, geben euch vor, dass ihr pro Wohneinheit, ich glaube, 1,5 Parkplätze teilweise machen müsst. Ne? Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass diese Flächen da sind. Ne? Das muss einmal in der Grundstücksplanung beachtet werden. Und zum anderen müsst ihr die Flächen dann natürlich auch bebauen und vorhalten. Hier kann man zum Beispiel wieder hingehen und eine Tiefgarage zum Beispiel planen, ne, was ja im Prinzip so jedes Mehrfamilienhausprojekt, das ich so kenne, hat ja mittlerweile eine Tiefgarage, weil einfach die Grundstücke so klein geworden sind. Ne, und man wahrscheinlich, und das ist dann wieder die Überlegung, da muss man dann halt wieder einen Schritt weiter denken, ne, und überlegen, okay, Tiefgarage ist zwar im ersten Schritt mal teurer, die zu machen, als normale Parkplätze vor dem Haus. Ne, ich kann aber dann vielleicht, indem ich eine Tiefgarage mache, das Haus so positionieren, dass ich Erdgeschosswohnungen mit einem Gartenanteil oder mit einem größeren Gartenanteil bauen kann. Ne? Und dann wieder diese ja auch wieder für mehr Geld vermieten kann, ne? Was sich dann über die Jahre wieder lohnt. Also da muss man wieder ein bisschen, und natürlich kann man einen Tiefgaragenstellplatz auch für mehr Geld an den Mieter vermieten als so einen Draußenstellplatz, so einen ganz normalen, unüberdachten Bums-Parkplatz. Ne?
Ja.
Genau. Also es kann sich wieder durchaus lohnen, hier eine Tiefgarage zu machen. Das heißt, das sind aber so Kosten drumherum, die man wirklich beachten muss. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Deswegen hier ist, glaube ich, auch wirklich eine gute Beratung einfach nochmal wichtig. Also ich würde mich da wirklich dann mit einem Architekten zusammensetzen, der sich A in der Fertigbauweise auskennt, aber B auch so ein bisschen in Mehrfamilienprojekten. Ne? Da ist, glaube ich, gute Beratung wirklich sehr, sehr viel wert. Also wenn ihr da 5.000 Euro für einen Architekten investiert, ne, am Ende wird das Projekt aber für euch 20.000 Euro besser sozusagen, weil günstiger ist ja nicht immer der Fall, ne? Aber dass ihr halt einfach einen Vorteil generiert in einem gewissen Wert, das werdet ihr dann wahrscheinlich auf jeden Fall haben. Ne? Und ja, also ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und wie gesagt, ich merke immer, oder ich habe jetzt gehäuft, deswegen mache ich jetzt auch die Episode oder machen wir die Episode, weil ich jetzt ein paar Bauherren hatte, die sich mit dem Gedanken eben tragen, so ein Haus zur Vermietung zu bauen. Wenn ihr das plant, dann schreibt gerne mal einen Kommentar, was ihr da so vorhabt, was ihr macht. Ja, würde mich einfach interessieren. Und Judith, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, man kann jetzt auch mal den anderen Weg probieren. Ihr könnt mal den Like-Button ganz sanft streicheln. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einfach mal ganz sanft, gar nicht so hart, ne? Vielleicht der YouTube-Algorithmus, vielleicht ist der auch so, dass er sagt, wenn man es ganz langsam und zärtlich macht, ist es vielleicht auch gut.
Falls euch auch unser YouTube-Algorithmus interessiert.
Falls euch
Ja,
der
aber ich glaube, beim letzten
YouTube-Algorithmus
Mal hat
nicht.
es schon ganz gut funktioniert mit dem Fest draufdrücken. Nur halt,
Glaubst du?
macht nicht euren Computer kaputt.
Nee, ma lasst die Maus ganz und wie gesagt, probiert es heute vielleicht einfach mal mit ganz vorsichtig streicheln
Ja.
den Like-Button. Ne? Nee, genau. Also wir freuen uns. Schreibt uns einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns kontakt@fertighausexperte.com oder flo.vom.bauherrenforum auf Instagram. Und ja, wir freuen uns.
Oder über das Kontaktformular.
Oder das Kontaktformular auf
Ja, das ist auch immer für
fertighausexperte.com/kontakt.
euch da, das
Das ist,
Formular.
ja, das ist immer für euch da,
Schreibt
rund
sich
um die
sogar.
Uhr. Genau, also nehmt gerne Kontakt mit uns auf und ja, ich freue mich dann auf nächste Woche.
Ich mich auch. Bis dann.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.